Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute einmal mit uns in das Thema der Berichterstattung einzutauchen. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist in den letzten Jahren immer größer in der Bedeutung geworden und ist oftmals aber dennoch ein Prozess, der neu aufgesetzt und immer noch entwickelt werden darf. Das Projekt HochN hat hier erste Erkenntnisse geschaffen durch explizite Betrachtung des Themas im Bereich Hochschulen. Und genau dazu werde ich mich jetzt unterhalten mit zwei ExpertInnen, die auch schon im Projekt HochN mit aktiv waren und sich auch immer noch mit der Thematik auseinandersetzen. Zum einen die wunderbare Coco Klussmann. Sie ist aktuell Referentin bei der Hochschulrektorenkonferenz im Projekt Transform. Das ist auch das Projekt, in dem ich aktiv bin. Und sie hat im HochN im Arbeitspaket Nachhaltigkeitsberichterstattung gewirkt und dort in einem partizipativen Prozess den hochschulspezifischen deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt. Ebenfalls zu Gast ist Professor Dr. Remmer Sassen. Er ist Vorstandsmitglied bei der DG HochN und aktuell bei der TU Dresden aktiv. Dort hat er eine Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere mit dem Fokus Umweltmanagement. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengeführt und würde direkt gerne euch beiden das Wort übergeben. Zunächst dir, Coco. Erzähl doch gerne, wie bist du zum Thema Nachhaltigkeitsbilanzierung gekommen?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung, liebe Julia. Ich bin vor 7 Jahren in dem Projekt HochN gestartet mit diesem Thema, komme eigentlich aus der Arbeits- und Organisationssoziologie und habe damals den Einstieg geschafft in das Thema zusammen mit Remmer Sassen und damals noch der Kollegin Elisa Gansel. Ja, und gereizt hat mich daran, dass der Hebel wahnsinnig groß sein kann, wenn ich an eine gesamtinstitutionelle Verankerung womöglich von Nachhaltigkeitsthemen und einem Prozess der nachhaltigen Transformation innerhalb einer Hochschule denke. Das war besonders aufregend und reizvoll für mich.
Vielen Dank. Wie schaut es denn bei dir aus, Remmer? Wie bist du zum Thema gekommen?
Ja, also das war ein bisschen Zufall. Wie so oft im Leben. Ich habe mich für ein kleines Projekt beworben an der Uni Hamburg und da habe ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen beworben und daraus ist dann ein Forschungsbeitrag geworden und dann hat sich das Thema einfach so verselbstständigt und ich bin nach wie vor ganz begeistert, wie viele Leute sich eigentlich für Berichterstattungsfragen, also es ist ja im Grunde Rechnungswesenfragen, wie Leute sich dafür begeistern können und das Thema schon voranbringen.
Wie das manchmal so ist mit dem Zufall im Leben, aber es ist ja schön, was dadurch entstehen kann. Wir sprechen von Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist vielen mit Sicherheit schon ein Begriff, aber ich würde es trotzdem gerne einmal mit euch einbetten, wenn wir über Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen sprechen. Wovon reden wir denn genau?
Genau, wovon wir da ganz genau sprechen. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil das tatsächlich bei den Hochschulen ganz unterschiedlich gelagert ist. Das hat sich im Grunde auch schon in dieser Studie gezeigt, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Da ist nämlich im Grunde herausgekommen, dass die Inhalte von Nachhaltigkeitsberichten sehr unterschiedlich gelagert sein können. Viele haben Fokus auf Umweltfragen gelegt, andere haben wieder einen Fokus auf die eher hochschulspezifischen Fragen gelegt, wie Nachhaltigkeit in der Forschung, Nachhaltigkeit in der Lehre. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schwerpunkte in den Berichten und das hat sich eben in dieser allerersten Studie schon so gezeigt. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass die Titel dieser Berichte sogar häufig unterschiedlich sind. Also da steht nicht überall Nachhaltigkeitsbericht drauf, sondern manchmal steht eben Umweltbericht drauf oder CSR-Bericht oder Nachhaltigkeitsbericht gibt es natürlich auch. Das findet man sicherlich am häufigsten. Aber das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Titel und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Berichten wieder. Und dann gibt es noch Hochschulen, die unterschiedliche Zeiträume verwenden. So aus dem Unternehmensbereich kennt man das ja typischerweise. Jedes Jahr gibt es einen Bericht am den Hochschulen in den ersten Jahren gab es häufig dann auch einen Bericht über mehrere Jahre, was teilweise auch sogar ganz sinnvoll sein kann, weil Nachhaltigkeit natürlich eher so ein Entwicklungsprozess ist, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Deswegen gibt es da wirklich eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Berichten. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, diese Bandbreite vereinheitlicht sich zunehmend in den letzten Jahren.
Was meinst du mit es vereinheitlicht sich?
Das ist so ein bisschen vielleicht auch durch das Projekt HochN mitbedingt gewesen, indem wir ja dann zusammen mit anderen Hochschulen den hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex entwickelt haben, einen Leitfaden dazu entwickelt haben, ganz viele partizipative Veranstaltungen durchgeführt haben. Und dies führen wir im Grunde auch ein bisschen weiter fort in einem anderen Projekt Unisims, was von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert ist, indem wir jetzt in partizipativen Veranstaltungen, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, ein gemeinsames Set an Indikatoren, was für die Berichterstattung genutzt werden kann, entwickeln. Und dadurch ergeben sich ganz viele Anknüpfungspunkte, wo sozusagen die Menschen in Kontakt kommen, um miteinander über die Inhalte der Berichterstattung, über die Indikatoren der Berichterstattung zu sprechen und dadurch sozusagen eben auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eigentlich Inhalte und Indikatoren für Berichterstattung sein können. Und dass es sozusagen eine Verpflichtung dafür gibt, was tatsächlich in den Berichten rein zu finden sein müsste. Und deswegen ist das so ein Prozess, der in den letzten Jahren unter anderem eben mit HochN sich entwickelt hat und jetzt auch in der DG HochN durch die Hubs, die wir durchführen, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eben in einem kontinuierlichen Prozess weiterentwickelt.
Das klingt nach einer spannenden Dynamik und ja auch ein durchaus übergreifendes Thema, wo eben schon deutlich geworden ist, dass es durchaus eine komplexe Herausforderung sein kann. Und so würde ich es mal formulieren, dass es durchaus einige Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen gibt. Auf diesen Punkt würde ich gerne noch einmal genauer blicken. Was würdet ihr sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn wir uns das Thema in Hochschulen anschauen?
Ich würde da mal ansetzen in Ergänzung und jetzt ein bisschen Schärferstellung auf das, was ich, was Emma gerade gesagt hat. Wir haben ja hier, wir sind damals vor 7 Jahren in ein Feld gegangen mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen, was auf vielen Ebenen unterdeterminiert war. Also, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Was macht eigentlich jede einzelne Hochschule daraus? Denn wir haben hier ein Feld von Akteurinnen, also von diesen Hochschulen, die alle sehr stark auf ihre Unterschiedlichkeit und damit auch Individualität bedacht sind. Das hat unterschiedliche Gründe und es ist auch gut so in den meisten Fällen. Wir haben auf der gleichen Seite ein totales Vakuum, was die Erwartungen angeht, also die formalisierten Erwartungen, sprich, es gibt keine Pflichten. So, was passiert jetzt also in so einer Hochschule, die eigentlich seit Jahrhunderten von Jahren andere Aufgaben hat, als sich erst in erster Linie um Nachhaltigkeit zu kümmern? Die sagen, gut, ich habe begrenzte Ressourcen, ich habe viele andere Themen, die wichtig sind und an denen ich auch gemessen werde, wo ich Pflichten nachzukommen habe, wo Ressourcen dranhängen, die ich eventuell nicht bekomme, wenn ich das nicht erfülle. Warum sollte ich jetzt eigentlich in dieses Thema reingehen? Warum sollte ich mir überlegen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für mich? Wieso möchte ich das eigentlich zusammensammeln? Warum möchte ich da mal einen Status quo von meinen Aktivitäten machen? Und kommt dabei eigentlich eventuell rum, dass ich gar nicht so gut dastehe wie womöglich eine andere Hochschule im Vergleich zu mir? Das sind alles so Schwierigkeiten, die in so einer Unterdeterminiertheit im Feld entstehen können. Was Lemma gerade schon beschrieben hat, ist so ein gewisses Streamlining und eine Normalisierung des Feldes aus sich selbst heraus. Wir haben insbesondere nicht mit den Hochschulleitungen damals gesprochen. Wir haben insbesondere nicht mit der politischen Arena gesprochen. Wir haben mit den AkteurInnen in den Hochschulen gesprochen, an allererster Stelle den Nachhaltigkeitsbeauftragten und dann anderen Change Agents oder engagierten Menschen, die sich für das Thema eingesetzt haben, mit Studierenden. Wir haben im Prinzip mit allen Statusgruppen innerhalb der Hochschule viel gesprochen, die nicht die Leitung waren. Wir haben auch mit Leitungen gesprochen, aber nachgelagert. Das ist natürlich ein Problem. Und Die Herausforderung, die wir schon damals in einem Papier, was wir 2019 über dieses Thema veröffentlicht haben, beschrieben haben, ist, dass das Bottleneck der Hochschulleitung einfach dringend mit ins Boot geholt werden muss. Und jetzt spreche ich nicht nur, weil ich in der Hochschulrektorenkonferenz sitze und damit auch irgendwie eine größere Politiknähe habe als zuvor. Es ist einfach wichtig, dass politische Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass Hochschulen Ressourcen zur Verfügung haben, insbesondere, aber auch die Wichtigkeit in Richtung Druck und Zwang womöglich geschaffen wird, dass Hochschulen da schneller sagen, ja, das möchte ich jetzt auch gerne machen. Und wahrscheinlich kommen wir gleich noch in anderen Fragen drauf, was das eigentlich für Vorteile haben kann, wenn Hochschulen sich in Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung auf den Weg machen. Also, und die Frage der Indikatorik ist natürlich auch eine angelagerte. Also auch da wieder die Individualität der Hochschulen gibt mit, dass sie sich zum Beispiel besonders gut mit dem Bereich Betrieb auseinandergesetzt hat und da sagen kann, ja, wir haben viele Ingenieurswissenschaften, wir forschen uns auch selber die ganze Zeit, deswegen haben wir Kreislaufthemen hier total stark institutionalisiert und das schreiben wir uns gerne, das schreiben wir gerne auf und machen das auch publik, damit können wir glänzen. Was wir nicht so gut haben, sind vielleicht andere Bereiche. Vielleicht ist es in der Lehre noch nicht so umgesetzt, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Oder im Forschungsbereich könnten wir dann noch mehr machen. Das sind so Bereiche, in denen sich Hochschulen austarieren müssen und es sehr, sehr hilfreich ist, wenn da vorstrukturierte Ideen, Vorschläge unterbreitet werden können, die Hochschulen dann maximal individuell für sich adaptieren können.
Danke, ich glaube, das gibt einen sehr guten Einblick. Bei dir ist es eben schon leicht angeklungen. Und zwar, wenn wir uns in einem derartig breiten Feld bewegen und ja auch Berichterstattung etwas mit Darstellung, Ressourcenzugang etc. zu tun hat, wirkt es auf mich so, als wären wir definitiv in einem Feld unterwegs, in dem gewisse Machtstrukturen einfach zugrunde liegen durch die Logik des Systems oder des Hochschulsystems. Das ist ja eine Tatsache, wie als wie ist so beschrieben werden kann. Was meint ihr, wie kann man damit umgehen? Das klang eben ein bisschen an, dass man schaut, wo setzt man das an, wie positioniert man das? Aber was würdet ihr sagen, wie könnte ich, wenn ich Berichterstattung mir auf die Fahne geschrieben habe, wie könnte ich damit umgehen? Was wären mögliche Ideen?
Das ist eine gute Frage. Würde ich erstmal zurückfragen, wer bin ich denn in diesem Fall?
Du bist ein Nachhaltigkeitsbeauftragter in dem Fall und du empfindest es als wichtig, Nachhaltigkeitsberichterstattung mit in das Feld zu tragen.
Ja, dann habe ich eine gute Aufgabe jetzt. Und meine Nachfrage spiegelt vielleicht auch so ein bisschen die Gesamtsituation wider. Dass es nämlich sehr viele unterschiedliche Akteure auch gibt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung wichtig finden. Das hat sich auch wieder auf die Studie zurück von vorhin. Das hat sich auch da schon gezeigt, dass es natürlich ganz oft auch in der Verwaltung angesiedelt ist, die das Nachhaltigkeitsmanagement oder die Berichterstattung dann in dem Fall eben auch. Aber teilweise hat sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch in einem Seminar entwickelt. Das heißt, ein Lehrender fand das Thema wichtig und hat das in sein Seminar mit aufgenommen, hat Studierende beauftragt, Daten zu sammeln, um dann da irgendwie in mehreren Zyklen einen Bericht draus zu erstellen. Oder es gibt auch Forschungsprojekte dazu, aus denen sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt hat, sodass es im Grunde ganz unterschiedliche Akteure gibt. Und natürlich könnte auch die Universitätsleitung sagen, okay, wir brauchen das jetzt und deswegen machen wir das jetzt und Person XY ist dafür zuständig. Und das ist auch wieder so eine Gemengelage im Grunde. Es gibt keine Regeln, wo jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgehängt sein sollte in der institutionellen Verankerung. Und jeder in der Hochschule könnte im Grunde aktiv werden. Und jeder hat natürlich unterschiedliche Power, sozusagen, das in die Strukturen zu bringen. Und wenn ich jetzt Universitätsleitung wäre, dann hätte ich natürlich sozusagen die leichteste Möglichkeit, das in die Institution zu bringen. Wenn ich aber Nachhaltigkeitsmanager bin oder Nachhaltigkeitsmanager bin und finde, das ist wichtig, Dann kann ich mir natürlich auch überlegen, okay, was mache ich jetzt zuerst, die Nachhaltigkeitsaktivitäten oder zuerst die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Was ist mir jetzt wichtiger? Das heißt, ich muss da schon wieder abwägen. Und ich muss dann sozusagen natürlich meine Hochschulleitung davon überzeugen, zusätzliche Ressourcen in die Berichterstattung zu stecken. Und wo kommen die nun wieder her? Das heißt, man hat im Grunde bei diesem, unabhängig von der Berichterstattung, beim Thema Nachhaltigkeit häufig so ein, ja, Ressourcenkonflikt, was ist uns jetzt wichtiger, was mache ich dafür nicht? In der Wir haben in der Regel halt begrenzte Ressourcen und wenn ich eine Sache mache, dann muss ich eine andere Sache lassen. Und warum priorisiere ich jetzt quasi Berichterstattung? So, das vielleicht mal vorausgeschickt, ist so ein bisschen die Gemengelage. Und wenn ich jetzt Nachhaltigkeitsmanager der Hochschule XY bin, und dann würde ich halt sagen, okay, Transparenz ist wichtig. Und wenn wir sozusagen wissen, wo wir unsere Stärken haben, dann können wir auch unsere Schwächen identifizieren, um uns dann in der Zukunft zu verbessern. Und das können wir dann kontinuierlich dokumentieren. Und das ist einfach wichtig für unsere eigene Position als Hochschule festzustellen, wo sind wir gut, wo sind wir nicht gut, um uns dann weiterentwickeln zu können, um unsere Organisation auch weiterentwickeln zu können.
Ich würde da auch gerne noch mal weiter ergänzen. Damals, wenn wir, als wir gestartet sind, war eine meiner ersten Aktionen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, 2017, und genau diese Menschen mal abzutelefonieren und die zu fragen: Hey, du bist nachhaltigkeitsbeauftragte Person an der Uni und oder an der Hochschule, und wie ist das eigentlich ausgestaltet? Was machst du da? Wie ist deine Anstellung? Also und so weiter und so fort. Und was ich zu hören bekommen habe, war in der Regel: Ich bin Teilzeit angestellt, gerne auf einer halben Stelle. Ich mache schon ganz viele Berichte, weil ich bin eigentlich Umweltbeauftragte. Und jetzt soll ich auch noch einen Nachhaltigkeitsbericht machen. Ich bin völlig überfordert von dem Zeitaufwand, den ich für die Aufgaben habe, die ich eigentlich total wichtig finde und inhaltlich gerne gut machen möchte. Aber mir fehlt es ganz viel. Und irgendwie fühle ich mich auch sehr abgehängt und einsam. Und dann kam unser Angebot zu sagen: Hey, wir sind ein Forschungsverbund und wir sind genau an deinem Thema dran, bitte komm doch einfach zu uns und diskutiere mit Menschen, die das gleiche an Herausforderungen haben wie du. Das hat häufig total gut getan. Und die Themen wiederholen sich natürlich, also das Thema der Machtstrukturen, das haben wir ja hier gerade in der Frage und sind es am Beantworten. Das ist manchmal sehr, sehr feingliedrig. Und was wir herausgefunden haben in diesem unstrukturierten Feld, was ich vorhin schon beschrieben habe, oder unterdeterminierten an vielen Stellen, bietet es sich so ein bisschen an, guerillataktisch vorzugehen oder auch anders formuliert opportunistisch, das zu machen, was gerade gut geht. Wenn ich da also eine Hochschulleitung habe, die blockiert, dann kooperiere ich einfach mit Leuten, die Lust haben. Häufig ist es so, dass irgendeine Akteursgruppe in der jeweiligen Hochschule Interesse hat an dem Thema. Wenn es nicht die Leitung ist, dann sind es vielleicht die Studierenden, das sind ja auch gar nicht so wenig an Hochschulen, oder es sind irgendwie Leute aus dem Mittelbau oder und der Verwaltung. Und irgendwo wird es immer eine oder mehrere Menschen geben, die Lust haben, auch was zu verändern und was an der eigenen Hochschule in Gang zu setzen. Also opportunistisch sein und choose your battles wisely wäre etwas, was ich empfehlen würde. Und manchmal ist es ja auch so, Nachhaltigkeit ist ein weites Thema, dass spezifische Subthemen einfach gerade besser gehen. Ich sag mal Klima, Treibhausgasbilanzierung. Das sind Themen, die laufen gerade richtig gut. Damit kann man auch einer Hochschulleitung auch jetzt gerade schon ziemlich gut kommen und sagen: Hey, ich habe hier ein Konzept ausgearbeitet, ich würde das so und so machen. Auf die und die Weise kann sich die Hochschule dann nicht unbedingt profilieren, aber zumindest nicht hinterm Feld hinterherlaufen. Das sind immer so Punkte, die dann auch häufig für Gehör sorgen an der richtigen Stelle. Und also so eine gewisse Schwungmasse sich zusammensammeln an Kollaborationen in der eigenen Hochschule, idealerweise in der eigenen Hochschule, weil die Hochschule, wie gesagt, ja gerne ihr eigenes Ding machen und deswegen von externen sich auch gerne befreit halten. Und wenn ich das Thema dieses Mal nicht durchbekommen habe an der Stelle, wo ich es gerne hätte, dann mache ich gerade ein anderes und dann nehme ich das Thema aber auch wieder Vorlage und ziehe es wann anders nochmal aus dem Hut, denn vielleicht ergibt sich in einem anderen Moment eine andere Möglichkeit. So, vielleicht wechselt die Hochschulleitung, vielleicht wechseln andere AkteurInnen. Manchmal funktioniert es so, dass eine Hochschulleitung gerne dieses Thema umsetzen möchte, ein Green Office etablieren möchte oder sowas. Und dann gibt es aber nicht genug interessierte Studierende. Auch das ist alles, es gibt alles im Feld. So, und deswegen wäre auch da meine Empfehlung, meine nächste, nicht nur opportunistisch sein, was die Kollaborationen angeht und die Themen, sondern auch was den Zeitstrang angeht. Ja, wenn das eine Thema jetzt nicht läuft, läuft es vielleicht übermorgen wieder oder übernächstes Jahr. Also auch da sich so ein bisschen rein entspannen in die Prozesse. Irgendwas ist immer möglich. Und besser das zu machen, als gar nichts zu machen, ne? Also.
Das ist sowieso immer.
Vielleicht kann ich immer was ergänzen. Und zwar, die gute Nachricht ist ja, dass tatsächlich immer mehr Hochschulen wirklich richtig aktiv geworden sind. Das sehen wir auch gerade in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen, um es mal in Langform zu sagen, DGHN, dass wir immer mehr Mitglieder bekommen, immer mehr Hochschulleitungen, auch Positionen in der Hochschulleitung mit Nachhaltigkeit denominieren oder mit nachhaltigkeitsnahen Begriffen denominieren. Und das schafft natürlich auch für die Nachhaltigkeitsmanager Bezugspunkte, auf die sie sich beziehen können. Das heißt, wenn wir einen Prorektor, Prorektorin für Nachhaltigkeit haben, dann können wir uns da natürlich drauf beziehen und sagen, jetzt müssen wir auch die Themen natürlich voranbringen. Oder wenn es Zielvereinbarungen für die Hochschulen gibt, wo drinne steht, naja, da müssen wir jetzt schon was tun, dann kann man sich darauf beziehen. Das heißt, eine weitere Empfehlung ist im Grunde, Bezugspunkte zu finden, auf die ich mich beziehen kann, warum jetzt Nachhaltigkeit für unsere Hochschule auch wichtig ist und warum dies transparent in einem Nachhaltigkeitsbericht dargestellt werden muss, um eine gewisse Glaubwürdigkeit nämlich gegenüber unseren Stakeholdern auch zu bezwecken. Und dazu ist es eben gut, Bezugspunkte zu sammeln, um eben zu überzeugen, warum jetzt ein Nachhaltigkeitsbericht notwendig ist. Und da gibt es immer mehr Bezugspunkte. Das ist die sehr gute Nachricht sozusagen. Man kann auch halt immer sagen, okay, unsere Nachbarhochschule macht es auch, jetzt müssen wir auch machen. Ne? Deswegen, das wäre nochmal eine Idee, wie man vorgeht.
Dann habe ich noch einen Punkt, der schließt sich so ein bisschen an und der wurde eben immer so zwischen den Zeilen auch indirekt schon fast mit beantwortet. Ich möchte den Punkt aber, weil ich ihn sehr wichtig finde, doch noch einmal auf die Bühne heben. Und zwar ist es der Punkt, dass ich euch fragen möchte, was verändert sich denn durch Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen? Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie kann das passieren? Wie kann das aussehen? Welche Herausforderungen gibt es? Was ist denn aber unser Case für Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Ja, was verändert sich an den Hochschulen? Das können wir natürlich auch nur an den Hochschulen selbst sozusagen finden, was sich tatsächlich verändert, wo Nachhaltigkeitsberichterstattung helfen kann, was zu verändern, wo das ein Hebel ist, ist aus meiner Sicht einfach tatsächlich Transparenz darüber herzustellen, was wir als einzelne Hochschule jetzt im Bereich Nachhaltigkeit an Aktivitäten durchführen, um darüber einerseits eben Transparenz herzustellen. Und dann ist natürlich die Idee von Berichterstattung eigentlich nicht nur zu sagen, okay, was ist jetzt, sondern wir sollten auch sagen, was wollen wir uns denn für die Zukunft vornehmen? Und dann wird man sozusagen glaubwürdig, wenn man darüber nachträglich berichtet, was tatsächlich geschehen ist, haben wir das jetzt tatsächlich umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Oder wenn nicht, dann woran hat es gelegen und wie können wir schaffen, dass wir es in Zukunft eben umsetzen. Und durch diese quasi aktuelle Selbstverpflichtung zur Transparenz und darüber eben sich Ziele zu setzen, die man dann eben auch in den Folgeperioden der Berichterstattung transparent sozusagen darstellt, inwiefern man die erreicht hat oder eben nicht und woran es gelegen haben könnte und was man dann an zukünftigen Maßnahmen ergreifen will, kann man eben Veränderungen bewirken. Und ansonsten, wenn man das sozusagen nicht strukturiert dokumentiert oder für sich selbst erhebt, das kann ja auch ein reiner interner Bericht sein, das muss ja nicht mal ein externer Bericht sein, kann man sozusagen eben zielorientiert sozusagen seine eigenen Ziele dokumentieren und die Zielerreichung dokumentieren. Ansonsten werden immer nur die Highlights berichtet und möglicherweise wird dann in anderen Themenbereichen eine Vernachlässigung erfolgen.
Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, ich als Hochschule, ich als Hochschulleitung, wie begreife ich eigentlich diese Nachhaltigkeitsberichterstattung? Spüre ich die als Joch schwer auf meinen Schultern zusätzlich lastend oder verstehe sie, ich sie als Ideengeberin? Verstehe ich sie als tatsächlich als Vehikel, um Dinge zu transformieren, als Ideengeberin halt? Und das ist was, was wir ja tendenziell empfehlen würden, dass wir das nicht als Selbstzweck machen, sondern dass wir das als Werkzeug verstehen, uns konkret Punkte auch auszusuchen, an denen wir vielleicht weiterarbeiten wollen als einzelne Hochschule oder auch als gesamtes Hochschulsystem. Und ich glaube, darin kann dann auch eine sehr starke transformatorische Kraft liegen, wenn ich als Hochschule nicht spüre, oh, jetzt muss ich hier zusätzlich Ressourcen aufwenden, sondern wie kann ich mich eigentlich auch als Organisation fit und attraktiv machen für Studierende zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene Umfragen auch, wofür interessieren sich Studierende, wenn sie sich ihre Hochschule aussuchen. Sicherlich gibt es da, so wenn ich jetzt Deutschland intern gucke, wenn ich in Hamburg geboren bin, vielleicht möchte ich dann gerade auch zu Hause bleiben und in Hamburg studieren, egal an welcher Uni dort. Es geht aber nicht an allen Hochschulen, aber an einigen Hochschulen auch darum, Studierende aus dem Ausland anzulocken. Und manche Hochschulen sind dann nicht in einem Zentrum gelegen, sondern irgendwo eher am peripheren Rand. Wie kommen denn diese Hochschulen weiterhin zu ihren Studierenden? Und da ist auf jeden Fall das Nachhaltigkeitsthema eins, was relevant ist, insbesondere in internationalen Kontexten. Und das haben wir vielleicht mit unserer deutschen Brille gar nicht immer so auf dem Schirm, aber das ist was, wo auch von außerhalb drauf geguckt wird. Und wenn ich als Hochschule nun verstehe, dass ich mich nicht nur isoliert um mich selber drehe, weil ich vielleicht eine exzellente Hochschule bin und das auch schon seit gefühlten 500 Jahren und sowieso keinen Außen brauche, gibt es ja sehr, sehr viele Hochschulen in Deutschland und die meisten davon sind eben nicht in so einem luxuriösen Stand, sondern sie müssen gucken, wo sie auch, also wo sie verschiedene Ressourcen herbekommen und da zu verstehen, dass sie sich auch an zentralen Leistungsdimensionen gut weiterentwickeln können in eine Richtung, die gesellschaftlich immer stärker eingefordert wird, nämlich in eine nachhaltige Entwicklungsrichtung, kann das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein. Und man muss sich ja auch nicht immer alles auf einmal vornehmen. Man kann ja sagen, ich fange mal bei dem an, was zwar Aufwand ist, aber auch direkt einen greifbaren Wert für mich hat. Ich mache mal was, wo ich Energie einsparen kann, zum Beispiel. Also ne, man kann ja auch so sukzessive vorgehen und sagen, gut, das ist vielleicht der erste Bereich, in dem ich mich verbessern möchte. Was kann ich tun? Da muss ich erstmal aufschreiben, was ich eigentlich habe und dann gucke ich weiter. Und wenn ich diesen ganzen Prozess als etwas begreife, was über Partizipation läuft. Das heißt, dass ich auch gucke, dass ich die Kompetenzen, die in der Hochschule schon vorhanden sind zu bestimmten Themen, wenn ich die einfange, dann habe ich selber gar nicht so viel Aufwand. Dann muss ich eine Person engagieren, die diese Kommunikation koordinieren kann und das Wissen zusammentragen kann. Aber das Wissen selber haben die Hochschulen ja recht häufig, also je nach Größe und je nach Schwerpunkt, aber viele Hochschulen haben sehr viel Wissen und sehr viel Kompetenzen schon in ihren eigenen Strukturen vorhanden, aufgrund der Fakultäten und der spezifischen Lehrstühle, die dort vorhanden sind. Und es ist sehr, sehr aufregend, was da passieren kann und was da auch an gegenseitiger Inspiration erfolgen kann. Oder dann halt auch vielleicht im Austausch mit anderen Hochschulen zu einer ähnlichen Thematik.
Ich danke für die Einblicke. Das hat es für mich auch nochmal auf eine ganz andere Verständnisebene gehoben. Und ich würde jetzt gerne einmal an ein Thema andocken. Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Da hast du nämlich schon mal, Remmer, ein bisschen die Zukunft skizziert. Und zwar, was alles vielleicht sich entwickeln könnte, basierend auf was sich schon entwickelt hat. Und genau dazu möchte ich einmal die Frage einladen, was würdet ihr euch denn wünschen für die Zukunft von Nachhaltigkeitsberichterstattung an Hochschulen?
Dass es sie nicht mehr braucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich
Was
mache nur
genau meinst
kurz.
du damit?
Naja, ich visioniere die Hochschule der Zukunft. Ich visioniere eine Hochschule, die schon so stark nachhaltig entwickelt ist, dass es sich einfach, dass es normalisiert wurde, dass all diese verschiedenen Aspekte, die wir uns ausdenken können zum Thema Nachhaltigkeit, dass die längst State of the Art geworden sind, dass wir darüber nicht mehr berichten müssen, dass wir das nicht mehr hinterfragen müssen, sondern dass es einfach einen Standard gibt, dass es eine Kultur der Nachhaltigkeit gibt, die etabliert ist und gelebt wird. an den deutschen Hochschulen.
Das
Das
klingt
wäre ideal.
nach einer schönen Zukunftsvision. Emma, wie sieht deine Perspektive dazu aus?
Ja, ich muss ja sagen, Coco hat da einen sehr weiten Blick. Ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich weiß noch nicht, ob ich so optimistisch sein kann, dass ich mir das vorstellen kann, dass wir das nicht mehr brauchen in meinem weiteren Leben. Aber schön wäre das natürlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich über Wünsche sprechen möchte oder noch mal ein bisschen darüber spreche, was vielleicht auch tatsächlich auf die Hochschulen in naher Zukunft zukommen könnte.
Bring gern die Perspektive ein.
Da ist es tatsächlich so, da hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal ein DG Hoch N ab zu den aktuellen regulatorischen Herausforderungen, die auch auf Hochschulen zukommen könnten. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es keine kleine Anzahl an Hochschulen gibt, die auch die europäischen Regelungen zur CSRD, also zur Corporate Social Reporting Directive, in Zusammenhang mit der EU-Taxonomie möglicherweise anwenden müssen oder sich zumindest mal Gedanken darüber machen müssen, inwiefern das für sie relevant ist. Und das wären schon ziemlich anspruchsvolle Berichterstattungserfordernisse, die auf Hochschulen zukommen würden. Und da weiß ich gar nicht, ob ich mir noch viel mehr wünschen würde für die Hochschulen, weil das schon so umfangreich sein wird, wenn sie sich damit beschäftigen müssten, dass es dann eben auf jeden Fall, wenn es verpflichtend ist, sehr starke Nachhaltigkeitsberichterstattungsanforderungen für Hochschulen geben würde. Da ist allerdings noch relativ viel im Unklaren, deswegen spreche ich so viel im Konjunktiv gerade. Ob und in welcher Form und wann das für Hochschulen maßgeblich sein wird. Aber es spricht viel dafür, dass die Hochschulen sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen sollten, wie sie sozusagen diese Erfordernisse, die da auf sie zukommen könnten, adaptieren könnten und sich eben auch möglicherweise jetzt schon darüber Gedanken machen sollten, wie sie denn eine Berichterstattung angehen könnten. Und da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich mir noch mehr dazu wünschen würde. Wenn ich jetzt aber mal unabhängig von der Regulierung über meine Wünsche zur Berichterstattung visionieren sollte, dann würde ich sagen, das wäre natürlich schön, wenn diese Vielfalt vereinheitlicht wird, damit einfach eine ja, konsistentere Berichterstattung, ist eine gemeinsame Basis für Berichterstattung in Hochschulen gibt. Das heißt, dass die Hochschulen nach einheitlichen Standards berichten, die eben von möglichst allen Hochschulen akzeptiert werden, um sozusagen einheitliche Standards für die Berichterstattung zu haben. Und da gibt es im Grunde auch schon Ansätze, wie man da hinkommen könnte. Ich hatte das geförderte Projekt Unisims angesprochen, wo wir eben diese Indikatoren in einem partizipativen Prozess für die hochschulischen Handlungsfelder entwickeln. Und da gibt es eine große gemeinsame Basis eigentlich von den Hochschulen, die mitmachen. Und es wäre eben toll, wenn sich das verstetigen würde und es da eben ja einen gemeinschaftlichen Ansatz geben würde zwischen den Hochschulen, damit sozusagen auf der einen Seite nicht jeder oder jede Hochschule gerade das berichtet, wonach ihr ist, sondern dass es eben einen gemeinsamen Standard gibt, nach dem berichtet wird, und dass es eben auch ein gewisses Selbstverständnis gibt, dass diese Berichterstattung als, ja, nennen wir es mal, Organisationstool für eine Hochschule sinnvoll ist, um die eigene Hochschule weiterzuentwickeln. Und fände ich als naheliegende Vision schon ganz schön.
Das klingt nach einer geballten Zukunft, die da auf uns zukommt, sowohl von dem, was an Anforderungen auf Universitäten zurollt, aber auch auf Basis dessen, was da noch umgesetzt werden darf, glaube ich. Und jetzt würde ich gerne einmal von dieser Zukunftsebene zurück ins Hier und Jetzt zoomen. Und zwar nehmen wir mal wieder die Perspektive ein. Ich bin eine Nachhaltigkeitsbeauftragte an einer Hochschule. Und ich würde euch gerne abschließend jeweils fragen, was ihr mir für die nächsten Jahre und meine Tätigkeit im Hinblick auf Nachhaltigkeitsberichte oder Nachhaltigkeitsberichterstattung mit auf den Weg geben würdet. Was würdet ihr sagen? Was sind drei Dinge, die ich mit aufnehmen darf als Erfahrung oder als Ratschlag?
Ja, da frage ich mal wieder zurück. Wie lange bist du denn schon Nachhaltigkeitsmanagerin an deiner Hochschule?
Ich bin ganz neu im Feld. Mich
Und
bewegt das Thema Nachhaltigkeit sehr und ich weiß auch, dass es ganz viele Akteure gibt, die sich schon mit dem Thema beschäftigen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, Expertin in dem Bereich zu sein. Und sowieso an der Uni habe ich nicht die Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Das ist die Ausgangssituation.
okay, dann würde ich dir mindestens zwei Sachen empfehlen und Coco bestimmt noch mehr. Ich würde dir erstmal empfehlen, such dir die Mitstreiter an deiner Hochschule, die sich eben für das in dem Feld engagieren. Und dann nutz ein Instrument, mit dem du arbeiten kannst, sozusagen, mit dem du die Leute dazu bringst, miteinander zu sprechen. Und das haben wir zum Beispiel auch im Rahmen des Hochend-Projekts schon entwickelt, Coco und ich zusammen mit Elisa Gansel. Da haben wir den hochschulspezifischen Nachhaltigkeitskodex entwickelt. Der enthält 20 Kriterien. Da gab es ganz viel Kritik dran, dass der nicht hochschulspezifisch genug ist. Aber das macht gar nichts, weil das ist halt ein Instrument, an dem man sich abarbeiten kann. Du kannst dieses Instrument nehmen oder ein anderes Instrument nehmen, das funktioniert genauso gut, aber du brauchst ein Instrument, an dem du dich abarbeiten kannst, mit dem du die Leute dazu bringst, miteinander zu sprechen und die Dinge anhand dieses Instrument sozusagen als Erhebungsinstrument zu nutzen, darüber zu diskutieren, wo wollen wir uns weiterentwickeln.
Ich danke dir. Zu dir, Coco. Hast du Gedanken, was du mir mitgeben würdest?
Selbstverständlich. Also dafür arbeiten Remo und ich jetzt auch schon lange genug zusammen, den Punkt, sich Gleichgesinnte zu suchen, habe ich auch. Ich würde das ergänzen noch um die externe Perspektive. Natürlich brauchen wir die Mitstreiterinnen in der Organisation, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ich glaube, es ist total wichtig, sich eine Community zu finden, um zu spüren, ich bin nicht alleine mit dem, was ich hier habe. Das reduziert das persönliche Leid häufig recht intensiv, wenn wir feststellen, ah ja, gut, alle anderen haben das im Prinzip auch, wenn auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin nicht alleine, erstens. Und zweitens, es gibt auch immer Lösungen. Und ja, das wäre dann auch mein zweiter Tipp, sich nicht entmutigen zu lassen. Es wird immer irgendwelche Rückschläge geben, es wird immer irgendwas geben, was gerade nicht so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Das ist okay. Es wird auch immer Fehler geben, die wir machen, intern oder extern. Das ist okay. Daraus können wir lernen. Und deswegen würde ich als zweiten Tipp geben, weitermachen. Da möchte Remmer noch mal ergänzen. Bitte.
Ja, ich möchte natürlich noch sagen, wo du deinen externen Erfahrungsaustausch generieren kannst. Ne? Das nenne ich natürlich die Wege hoch N, denn das ist ja das, was wir uns auch auf die Fragen geschrieben haben, dass wir versuchen, Erfahrungsaustausch zu organisieren. Und natürlich gibt es einen Hub zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, der regelmäßig stattfindet, wo wir eben genau das machen, eben die Leute zueinander bringen, die eben in demselben Stadium sich befinden und dann sich eben untereinander gut austauschen können. Aber das machen wir natürlich auch zu ganz anderen Themen, die spezifischer sind, sodass du dir da sozusagen auf ganz einfache Art und Weise Erfahrungsaustausch organisieren kannst.
Ja, also erstens such dir eine Gruppe intern, extern, zweitens weitermachen und drittens machen nicht vergessen. Es gibt ja auch manchmal die Tendenz, gerade bei Wissenschaftlerinnen, Dinge theoretisch stark durchdringen zu wollen, um sich als Expertin zu fühlen. Es gibt immer so viele Leute, die so viel besser sind und so viel mehr wissen wie man selber. Aber das ist ja nicht der Punkt. Als Nachhaltigkeitsbeauftragte bist du ja für dieses Thema zuständig und idealerweise auch dafür, dass was passiert diesbezüglich. Und deswegen mein dritter, ja, immer eine dritte Empfehlung machen, nicht vergessen.
Da nehme ich abschließend mal eine große Portion Mut mit, Dinge auf die Straße zu bringen und tatsächlich umzusetzen, um vom Denken ins Handeln zu kommen und dabei gar nicht alleine unterwegs zu sein, sondern in allerbester Gesellschaft von ganz, ganz, ganz vielen weiteren NachhaltigkeitsbeauftragtInnen deutschlandweit. Ich danke euch. Das waren wunderbare Einblicke. Ich bin mir sicher, wir könnten die Unterhaltung jetzt auch noch locker eine halbe Stunde weiterführen. Aber an dieser Stelle ist es meine Aufgabe, einen Punkt zu setzen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war schön, euch zuzuhören. Und für alle Zuhörenden kann ich Ihnen sagen, dass Sie auf den Sammelband, den wir mehrfach angesprochen haben, und auch auf die weiteren Studien, die von Remmer eingebracht wurden, und der Nachhaltigkeitskodex und alle Hoch-N-Erkenntnisse, die verlinken wir noch einmal unten in der Beschreibung. Wenn Sie neugierig sind, klicken Sie sich dort rein, lesen Sie sich durch, und falls es Sie in den Nachhaltigkeitsberichterstattungshub zieht, können Sie sich bei Tamar Sassen melden oder bei mir, und dann finden Sie dort ganz viele Gleichgesinnte. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, und wir hören uns in der nächsten Folge.